Ja, einen wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite. Ihr habt schon gehört, mein Name ist Samuel, dürft mich aber sehr, sehr gern Sam nennen. Darf ich das wegmachen, Martin? Danke dir. Sonst fühle ich mich so eingeengt. Ich bin 31 Jahre alt, jung, je nachdem, wie du aus welcher Perspektive du das Ganze betrachtest. Ich bin verheiratet und habe zwei wunderbare Kinder und ich bin ein absoluter Fan von Weihnachten. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, ob du ein Fan von Weihnachten bist, aber ich liebe Weihnachten. Aus vielen verschiedenen Gründen. Ein sehr offensichtlicher Grund, an Weihnachten gibt es immer gutes Essen. Ich bin so ein Mensch, ich mache mir tatsächlich im Monate vorher Gedanken, was koche ich denn an Weihnachten? Weil ich A, gutes Essen liebe und vor allen Dingen liebe ich es auch zu kochen. Ich liebe die Zeit mit meiner Familie, denn ich habe das Gefühl, dass so über die Weihnachtszeit man ein bisschen mehr zur Ruhe kommt und auch man ja die Zeit mit seinen Kleinen auch genießen kann. Mit seiner Frau. Es gibt leider für mich nicht mehr, aber natürlich auch für meine Kids gute Geschenke. Es gibt viele, viele Gründe, warum man Weihnachten feiern kann. Aber mein Lieblingsgrund, warum ich es liebe, in dieser Zeit zu sein, ist tatsächlich, wer hätte es gedacht, die Geschichte, die wir in der Bibel finden bezüglich Weihnachten. Ich bin zum Beispiel auch ein Fan davon, dass man tatsächlich jedes Weihnachten über die Weihnachtsgeschichte predigt. Vielleicht hast du dich mal mit den Gedanken oder hast dich erwischt, den Gedanken zu haben, sich die Frage zu stellen, ja, warum predigt man eigentlich immer über die Adventszeit, über das Ganze? Als ich noch jünger war, habe ich mir tatsächlich mal die Frage gestellt, als ich noch nicht im Pastorenbusiness, so nenne ich es mal, war, habe ich mir die Frage gestellt, warum predigt man jedes Jahr eigentlich das Gleiche? Man kennt die Geschichte doch, man weiß, Jesus kam in dieser Krippe, er ist aufgewachsen und warum ich es liebe, da jedes Jahr darüber zu reden und vor allen Dingen auch jedes Jahr darüber nachzudenken, ist die Tatsache, dass der Fokus, dem diese Zeit gebührt, auch wirklich vorhanden ist. Was meine ich damit? Wisst ihr, ich bin, wie gesagt, ein großer Fan von Weihnachten und ich rede nichts klein davon. Ich rede weder gutes Essen klein, noch die Zeit mit der Familie. Ich bin sogar ein Fan davon. Ich weiß nicht, ob du es nachvollziehen kannst, aber ich beschenke meine Kinder tatsächlich gerne an Weihnachten, weil ich das Gefühl habe oder weil ich es schön finde, es in dieser Zeit zu haben. Aber bei all dem ist es wichtig, dass wir uns immer wieder auf das Richtige und Wichtige fokussieren. Wisst ihr, einer der Beziehungskiller schlechthin ist es, wenn eine Beziehung zur Gewohnheit wird. Und Gewohnheit ist für mich nicht dasselbe wie Sicherheit. Natürlich ist es schön zu wissen, man kommt nach Hause und jemand wartet auf einen. Sicher zu sein, hey, da ist ein Partner, der mich liebt, das ist nicht dasselbe wie das, was ich gerade erzähle. Sondern was ich meine ist, wenn Beziehungen zu einer ja, einfachen Gewohnheit werden, sodass man quasi ja, den Fokus verliert, warum diese Beziehung da ist, was diese Beziehung am Leben hält, natürlich auch, dass man auch in diese Beziehung investiert, sagt man, können Beziehungen, auch vor allen Dingen sehr, sehr lange Beziehungen, scheitern. Und wieso habe ich dieses Beispiel oder dieses Kleine eingebracht? Ich bin davon überzeugt, dass wir im Glauben auch in eine Phase der Gewohnheit kommen können, die uns in unserem Glaubensleben auch schaden kann. Und gerade an Weihnachten oder ich sag jetzt mal an den großen Festen, an den großen Big Points unseres Glaubenskalenders, so nenne ich es mal, ist eine sehr, sehr hohe Gefahr drin, dass diese Dinge, die da vollbracht wurden, zu einer Gewohnheit werden. Und auch Weihnachten oder auch Ostern, all die Dinge, die können für uns, die wir Jesus nachfolgen und die wir vielleicht auch aus tiefstem Herzen wissen, was da passiert ist, können sie zu einer Gewohnheit werden. Und diese Gewohnheit kann dazu führen, dass wir, ich nenne es jetzt mal die Schätze hinter all dem, vielleicht sogar bewusst oder unbewusst benachteiligen, vernachteiligen, vielleicht sogar vergessen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns immer wieder vor Augen führen, was das Ganze wirklich für eine Bedeutung hat. Und ich weiß, dass ihr in den letzten Wochen ganz, ganz viel über Weihnachten gehört habt. Martin hat mir so ein bisschen erzählt gehabt, was so die Predigtthemen bei euch waren. Aber ich möchte mich ein bisschen da hineinbegeben und nochmal einen Aspekt von Weihnachten hervorbringen, den ich vor allem extrem wichtig finde. Und damit Weihnachten nicht zu einer Gewohnheit wird für dich, damit diese Tatsache, dass Jesus auf die Welt kam, nicht zur Gewohnheit wird, ist es enorm wichtig, dass du dich bei all dem Guten, was das Fest der Liebe, so nenne ich es jetzt mal, mit sich bringt, dass du dich immer wieder dran zurückerinnerst und dir vielleicht sogar eine bewusste Zeit nimmst. Das habe ich so für mich festgestellt, dass das wichtig ist für mich, dass bei all dem, was da passiert, ich mich mal bewusst rausnehme aus dem Alltag und nochmal drüber nachdenke, über nachsinne, was das Ganze wirklich für eine Bedeutung hat. Und vielleicht wurde dieser Vers auch schon in den letzten Wochen bei euch gepredigt. Ich habe ihn trotzdem mitgebracht. Jeremia 33, Vers 12 bis 16. Wir lesen gemeinsam. Oder ich lese, ihr dürft gern bei euch im Still mitlesen. So spricht der Herr, der Herrscharen. An diesem Ort, der verwüstet ist, ohne Menschen und ohne Vieh, und in allen seinen Städten wird wieder eine Weide für die Hirten sein, die ihre Herde lagern lassen. In den Städten des Südens und im Land Benjamin und in der Umgebung von Jerusalem und in den Städten Judas werden wieder die Herden unter den Händen des Hirten, der sie zählt, vorüberziehen, spricht der Herr. Siehe, Tage kommen, spricht der Herr, da erfülle ich das gute Wort, das ich über das Haus Israel und über das Haus Juda geredet habe. In diesen Tagen und zu dieser Zeit werde ich dem David einen Spross der Gerechtigkeit hervorsprossen lassen. Der wird Recht und Gerechtigkeit üben im Land. Diese Verse, die da niedergeschrieben wurden, sind diese prophetischen Verse, die ausgesprochen wurden, über das, was ja damals passiert ist, als Jesus auf diese Welt kam. Der Prophet Jeremia hat ausgerufen, dass da ein König kommen wird, ein König der Gerechtigkeit. Und das Geniale an dieser Sache ist nicht nur, dass Jesus auf die Welt kam, das ist natürlich das Genialste, sondern wenn du dich ein bisschen mit dem Hintergrund beschäftigst, dann merkst du, wie viel Kraft in diesen Aussagen steckt. Lass uns ein bisschen zurückspringen. Und zwar in das Buch Samuel. In 1. Samuel, Kapitel 8, ist etwas passiert, was, ich würde jetzt mal behaupten, was für Gott eine sehr, sehr herausfordernde Sache war, weil genau das lesen wir dort. Denn in diesem Kapitel ist das Volk aufgestanden und hat geschrien zum Propheten Samuel: Wir wollen einen König. Und das Herausfordernde an der Sache war, dass Gott gesagt hat, hey, mit diesem Aufschrei haben sie quasi gesagt, sie wollen nicht mehr unter meiner Führung, unter meiner Leitung sein, sondern sie wollen einen Menschen über sich haben, der sie führt und leitet, so wie es bei den anderen Völkern war. Du darfst gerne das Kapitel zu Hause weiter erforschen und nachlesen. Aber in der Phase hat das Volk quasi gesagt, hey Gott, wir wollen dich nicht mehr als unseren König haben, sondern wir wollen jemand anders haben. Und das war für Gott eine Sache, die herausfordernd war. Und dann weiter, jetzt sind wir wieder im Jeremia-Buch, sagt man, wollte Gott diese Beziehung wiederherstellen, die damals quasi kaputt gegangen ist. Mit dem König, den er gesandt hat, mit Jesus, hat er diese Beziehung, die damals verloren gegangen ist, hat er prophetisch gesagt, hey, und das werde ich wiederherstellen. Somit müssen wir uns vor Augen führen, dass an Weihnachten, und ich glaube, das war vor ein paar Wochen sogar der Predigt, ich weiß gar nicht, wer da gepredigt hat, der König kommt, müssen wir uns vor Augen führen, dass an Weihnachten tatsächlich nicht nur dieses Baby, Jesus in Gestalt vom Baby kam, sondern dass der König auf die Erde kam, um zu regieren, um Menschen zu führen und Menschen zu leiten. Und vielleicht ist es jetzt nicht so die Weihnachtspredigt schlechthin, aber Weihnachten bedeutet auch, dass ein König kam, der sein Volk führen und leiten möchte. Es ist nicht nur diese schöne Geschichte von diesem Baby, was auf diese Welt kam, sondern die Geschichte von Weihnachten sagt auch, dass dieser König kam, der, so wie wir es lesen, etwas wiederherstellen möchte. Und wenn du die Bibel liest, von Anfang bis zum Ende, merkst du, dass ein Gedanke sich tatsächlich immer wieder durchzieht. Und zwar, dass Gott etwas wiederherstellen möchte, was von Anfang an kaputt gegangen ist. In 1. Mose lesen wir von dieser innigen Beziehung, die damals da war zwischen Gott und den Menschen. Und auch das ist jetzt nicht Teil meiner Predigt, aber nur ganz kurz. ist es so, dass diese Beziehung kaputt gegangen ist und durch die Geburt von Jesus, durch den König, der auf diese Welt kam, war es wieder ein Schritt näher zu dem, dass Gott wiederherstellen möchte, und zwar die Beziehung, die kaputt gegangen ist. Und es gibt natürlich viele, viele Aspekte, wie Gott in unserem Leben Beziehung wiederherstellen möchte. Ich möchte einen vor allen Dingen hervorrufen. Ich bin tatsächlich sehr ungeeignet, wenn es um das Thema Jahrmarkt geht. Ich bin sehr ungeeignet, wenn es um das Thema Freizeitpark geht. Warum? Weil ich erstens extreme Höhenangst habe. Ich bin kein Fan von Höhen. Also aufs Dach klettern ist für mich schon extrem herausfordernd. Und ich weiß nicht warum, der Herr hat mich da irgendwie nicht gesegnet. Ich habe einen sehr empfindlichen Magen. Bedeutet, wenn ich in einem Karussell sitze, wird mir auch extrem schlecht. Ich war in einem Kinderkarussell mit einem Kind. Und das Kind war voller Freude. Du hast wirklich die Strahlen im Gesicht gesehen. Und ich daneben musste mich fast übergeben. Warum erzähle ich das Ganze? Ich war noch nie gerne in Achterbahn. Wenn ich damals als Kind in der Achterbahn war, war ich tatsächlich dieses Kind, was in der Achterbahn geschrien hat, aufhören. Also ich weiß nicht, ob so das nervige Kind, was halt immer geschrien hat, bitte aufhören, bitte aufhören, bitte aufhören. Und ich bin bis heute davon überzeugt, dass dieser Typ, der die Chance hatte, meine Leiden, meine Qualen zu enden, noch bewusst weitergemacht hat, um mir eine Lektion zu erteilen. Warum auch diese Geschichte oder warum diesen Schmanker aus meinem Leben? Vielleicht befindest du dich gerade in deinem Leben wie so in einer Achterbahn, wo du eigentlich raus möchtest. Wir haben auch in der Einleitung gehört von Frieden, den Gott geben möchte. Warum muss Gott überhaupt Frieden schenken? Weil ich davon überzeugt bin, dass wir in einer Gesellschaft leben, wo Friede nicht mehr so vorhanden ist. Jeder ist so schnell unterwegs, jeder hat so viele Probleme. Und ich meine nicht irgendwie falsche Probleme beziehungsweise Probleme, die man sich ausdenkt. Nein, ich glaube, dass wir in einer Zeit leben, wo es Herausforderungen gibt, die man sich nicht vorstellen kann. Von plötzlichen Unfällen, von Nachrichten, die einen überfordern. Und wisst ihr, auch wenn ich es gerne anders sagen würde, auch wir, die wir Jesus nachfolgen, sind davor nicht gewarnt, in eine Situation zu kommen, die uns herausfordert, die uns zu Fall bringen möchte. Und ich beschreibe das Ganze immer wieder mit so einer Achterbahn, die uns aber nicht gut tut, sondern die uns herausfordert, wo wir eigentlich Angst haben, wo wir einfach nur Stopp schreien, aber irgendwie nichts passiert. Und da ist es gut zu wissen, dass wir einen König auf unserer Seite haben, der tatsächlich am Ende des Tages die Macht hat, den Stoppknopf in deiner Situation zu drücken. Weihnachten heißt für mich auch, dass wir einen König auf unserer Seite haben, der es schafft, aus diesem Teufelskreis, so nenne ich es jetzt mal, der Herausforderung rauszukommen. Ja, wir sind starke Menschen, ja, wir haben auch sicherlich auch einiges erlebt, wo wir sagen können, hey, das hat uns stärker gemacht. Aber ich verspreche dir, egal wie stark man ist, egal wie selbstsicher man auch innerlich ist, irgendwann kommt man immer an den Moment, wo man selber nicht mehr Stopp drücken kann. Und da ist es enorm wichtig, jemanden zu haben, der uns aus dieser Achterbahn der Herausforderung herausholt. In meinem Leben schon sehr, sehr oft erlebt. Ich bin in einer Familie groß geworden, wo viel Trubel war. Wir sind 7 Kinder, ich bin das letzte Kind von 7. Aber was meine Kindheit vor allen Dingen geprägt hat, und das sage ich nicht, um irgendjemanden zu bashen oder irgendjemanden irgendwie vor den Pranger zu stellen, aber was mich vor allen Dingen geprägt hat, war tatsächlich die Tatsache, dass meine Eltern sich sehr, sehr früh haben scheiden lassen. Und es gibt viele Statistiken, die besagen, dass es Kindern von geschiedenen Eltern im Leben nicht so gut geht. Und wisst ihr, ich stehe jetzt hier nicht mit einer traurigen Miene, sondern mit einem Lächeln im Gesicht. Warum? Weil ich schon sehr, sehr oft erlebt habe, wie selbst in dieser Situation der Prägung, was damals passiert ist, und ich werde nachher nochmal drauf kommen, was genau in meinem Leben passiert ist, ich erlebt habe, wie Jesus immer wieder diesen Stoppknopf gedrückt hat und mich aus den Herausforderungen rausgeholt hat. Ein sehr guter Freund von mir hat mich mal angeschaut und hat gesagt, hey Sam, für mich bist du ein Wunder Gottes. Und ich hab mich gefragt, okay, soll ich jetzt Danke sagen oder war das jetzt irgendwie Lob oder willst du mich hier angreifen? Er hat gesagt, dass aus dir so jemand geworden ist, obwohl du so viel erlebt hast, das ist für mich ein Wunder Gottes. Und für mich, Freunde, ist es auch ein Wunder Gottes, dass ich im Leben stehen darf, vorangehen kann, glücklich sein kann. Aber das liegt nicht an mir, das möchte ich wirklich betonen, sondern es liegt daran, dass der König, von dem wir hier gehört haben, immer wieder den Stoppknopf gedrückt hat in meinem Leben und mich auf Wege geführt hat, die richtig waren. Und ich glaube, heute Morgen ist es so wichtig für uns, dass wir uns heute Morgen wirklich nochmal neu auf genau diese Tatsache fokussieren. Und ich spreche vor allen Dingen zu denen, die schon sehr, sehr lange mit Jesus unterwegs sind. Weil Gewohnheit kann ein sehr großer Beziehungskiller sein. Und vielleicht ist es in deinem Leben zur Gewohnheit geworden, dass es diesen König gab. Und zu keiner guten, sondern tatsächlich eher zu einer herausfordernden, weil du zwar weißt, dass das Ganze so Realität ist, aber du es irgendwie verlernt hast zu glauben und vor allen Dingen zu leben. Und wenn du heute Morgen hier bist und merkst, hey, ich weiß zwar, warum Jesus auf die Erde kam, ich weiß zwar, was er tut und wie er mein Leben in die Hand nimmt und wie er mich führt und leitet, aber ich lebe es irgendwie nicht mehr, dann ist tatsächlich diese Predigt heute Morgen auch für dich. Was tut, beziehungsweise wie tut Jesus diesen Stoppknopf in unserem Leben drücken? Und da habe ich uns einen weiteren Psalm mitgebracht oder ein weiteres Kapitel. Wieder etwas länger, aber ich glaube, damit kommen wir klar. Lass uns in Psalm 2 hineingehen. Da heißt es, weshalb geraten die Nationen in Aufruhr? Warum schmieden die Völker Pläne, die doch zum Scheitern verurteilt sind? Die Könige dieser Welt stehen zum Angriff bereit und die Machthaber verbünden sich miteinander zum Kampf gegen den Herrn und gegen den König, den er gesalbt hat. Befreien wir uns doch endlich von ihren Fesseln, sagen sie. Lasst uns die Ketten der Abhängigkeit zerbrechen. Doch der Himmel thront, lacht, der Herr spottet über sie. Dann aber herrscht er sie an im Zorn. Ja, sein glühender Zorn versetzt sie in Schrecken. Er spricht, ich selbst habe meinen König eingesetzt hier auf dem Zion, meinem heiligen Berg. Dann spricht der König, ich gebe dem Entschluss des Herrn bekannt. Er hat zu mir gesagt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Nenne mir deine Forderung. Ich will sie erfüllen. Ich gebe dir alle Nationen zum Erbe. Die Erde bis an ihr äußerstes Ende soll dein Besitz sein. Zerschmettere die Völker mit eisernem Zepter. Zerschlag ihren Widerstand mit einem Tongefäß, wie man ein Tongefäß zerschlägt. Und nun kommt zur Einsicht, ihr Könige der Welt. Lasst euch warnen, ihr Richter auf Erden. Dient dem Herrn mit Ehrfurcht, zittert vor ihm und jubelt ihm zu. Erweist Ehre seinem Sohn, damit er nicht zornig wird und ihr auf eurem falschen Weg umkommt. Denn schnell wird sein Zorn zu Feuer, das euch verzehrt. Glücklich zu preisen sind alle, die Schutz bei ihm suchen. Falls du dich gerade fragst, was dieser Psalm mit Weihnachten zu tun hat, tatsächlich eine berechtigte Frage. Ist jetzt vielleicht kein Psalm, den man so ganz, ganz oft an Weihnachten hört. Deswegen will ich dir ganz kurz erklären, warum ich ihn in meine Predigt mit hineingebracht habe. Ich kann nicht ganz in die Details gehen, aber dieser Psalm spricht auch von einem gewissen König. Und wenn du die Verse ein bisschen analysierst, dann merkst du, dass es hier um einen König geht, der A, dem nichts so möglich ist, B, dem alles gehört, bis an das Ende der Erde. Und das Dritte, einen König, der die Macht hat, Vertrauen, Frieden zu schenken, indem er seine Feinde zerschlägt. Das Ganze hier ist ein poetischer Königspsalm und in dem Psalm geht es um Befreiung und Wiederherstellung. Im Zentrum ist ein besonderer König und dieser besondere König ist natürlich Jesus Christus höchstpersönlich gewesen. Auch hier wieder ein Psalm, der über diesen Königaspekt von Jesus spricht. Und das Geniale hier ist, wie der König handelt. Ich hätte gern was mitgebracht, aber ich glaube, ich hätte Ärger bekommen, wenn ich hier Tonkrüge zerschmettert hätte auf der Bühne. Aber das Ganze, das, hier wird tatsächlich eine Zeremonie von einem König beschrieben. Und zwar in der damaligen Zeit in Ägypten war es so, dass wenn ein neuer König eingesetzt wurde, hat er vor versammelter Mannschaft, also vor dem gesamten Volk, seine Macht erwiesen, indem er die Namen aller Feinde auf Tongefäße geschrieben hat und mit seinem Zepter vor diesem Volk diese Tongefäße zerschmettert hat, um dem Volk zu signalisieren, ihr seid bei mir sicher, eure Feinde sind nichts im Gegensatz zu dem, welche Macht ich habe. Und wisst ihr, genau dasselbe tut tatsächlich Jesus auch in deinem Leben. Hey, vielleicht wird das dir irgendwann mal beweisen, dass irgendein Tongefäß vor dir zerschmettert wird. Unserem Gott ist nichts unmöglich. Aber auch bildlich gesehen ist es so, dass du dir vorstellen kannst, wie Jesus vor dir steht. Der König, dem alles möglich ist, vor dir steht. Und die Namen deiner Feinde auf Tongefäße schreibt. Und sie vor deinen Augen zerschmettert, um dir zu zeigen, ich habe die Macht. Und ich weiß jetzt nicht, was für Namen auf deinem Tongefäß stehen würden. Vielleicht ist es tatsächlich die Unsicherheit. Vielleicht sind es Zukunftsängste. Vielleicht ist es sowas wie Ablehnung, wie Lügen. Es gibt viele Feinde in unserem Leben, die uns versuchen, ja, runterzuziehen. Aber ich möchte dich heute Morgen ermutigen, dass all die Namen nichts im Gegensatz zu dem Namen aller Namen ist, und zwar Jesus Christus. Und vielleicht hilft es dir in nächster Zeit, wenn du vor Herausforderungen stehst, dass du dir so bildlich vorstellst, wie Jesus die Namen dieser Feinde, und bitte schreib jetzt nicht echte Namen auf von irgendwelchen Menschen, die dich irgendwie geärgert haben oder sonst irgendwas, sondern stell dir einfach vor, wie Jesus seine Sicherheit dir zeigen möchte, indem er diese Tongefäße vor dir zerstört. Was muss ich tun, damit all dies wirklich ja auch eine Wahrheit in meinem Leben hat und vor allen Dingen, damit ich das in Anspruch nehmen kann, was wir jetzt auch heute Morgen gehört haben? Das Erste, und es ist vielleicht sogar das Wichtigste, ist, hör auf, gegen Gott zu kämpfen. Vielleicht auch wieder einen Satz, den du so nicht erwartet hast in dieser Predigt. Was meine ich damit? Ich bin vom Typ her jemand, der gerne die Dinge selber regelt. Was ich wirklich nicht leiden kann, ist, in Situationen zu kommen, wo ich nicht irgendwie, ich sag jetzt mal, ja, weiß, wie ich es selber hinbekomme. Das heißt, ich bin jemand, der gerne die Kontrolle hat und weiß, okay, das kann ich nicht und okay, das übersteigt meine Fähigkeiten und das nicht. Und an sich finde ich das gar keine ja, so schlechte Eigenschaft, denn sie bewahrt mich auch vor Dingen. Sie bewahrt mich vor Dingen, dass ich vielleicht Dinge nicht tue, die mir schaden wollen. Aber ich merke immer wieder, wie mich das hindert, nicht immer, da bin ich Gott dankbar, dass es nicht immer so ist, aber trotzdem bewusst oder manchmal auch unbewusst Gott nicht die Kontrolle über diese gewisse Situation gebe, nicht die Macht gebe, die er eigentlich braucht, um hineinzugreifen. Im Neuen Testament hat ja Jesus selber gesagt, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die, die krank sind. Und wir münzen das ja ganz, ganz schnell auf die Hochmütigen, die Gott nicht vertrauen. Aber wie oft sind du und ich die Gesunden, die aber eigentlich den Arzt brauchen, aber es nicht realisieren, weil wir uns nicht vor Augen führen, dass wir dann doch eigentlich krank sind in gewissen Situationen. Deswegen will ich dich heute Morgen ermutigen, fang an, Gott zu vertrauen, hör auf, gegen ihn zu kämpfen. Lege deinen Widerstand ab, das heißt die Kontrolle über Situationen, vielleicht sogar ein gewisser Stolz, gewisse Ängste. Und vor allen Dingen erkenne, dass Jesus auch Macht hat, in Bereichen deines Lebens einzugreifen, die vielleicht für dich eher unbequem sind. Vielleicht Bereiche, wo du sagen würdest, da muss schon ich machen, weil ich bin doch. Am Ende des Tages sollte Jesus in jedem Lebensbereich unseres Lebens die Macht haben, wie ein König zu regieren. Amen. Das Zweite, das muss ich mir selber auch immer wieder sagen, bleib ruhig, denn Gott ist nicht nervös. Ich finde das so genial, selbst in Situationen, wo ich extrem nervös bin, wo ich nachts vielleicht wach bleibe und mir die Frage stelle, wie soll das Ganze passieren, ist die Instanz in meinem Leben, die komplett ruhig ist, Gott höchstpersönlich. Und das will ich dir so vor Augen führen. Ich will dich so ermutigen, dass du das vor Augen hast. Gott wird in keiner Lebenssituation deines Lebens nervös. Er wird niemals die Kontrolle verlieren. Er wird niemals sagen, uff, das ist mir jetzt aber ein bisschen zu viel, vielleicht solltest du dir jemand anders suchen. Er ist der König, der dir vor Augen führen möchte, ich habe die Macht. Deswegen lass dich nicht von irgendwelchen Umständen runterbrechen oder kaputt machen. Gib die Sorgen, die du hast, vor Gott. Lebe aus der Gewissheit, dass Gott alles tun kann. Und wenn du es ganz konkret möchtest, dann will ich dich ermutigen, dass die Sorge, die du in deinem Herzen hast, die du noch niemandem anvertraut hast, dass du sie diese Woche zu Gott bringst. Dass du im Gebet vor ihm stehst und sagst, Gott, das ist mein Feind. Bitte schreibe ihn auf dein Tongefäß und zerbreche ihn. Das Dritte, und somit komme ich schon fast zum Schluss. In dem Psalm heißt es, dass wir den Sohn küssen sollen. Und für uns, die wir hier aufgewachsen sind, extrem herausfordernd, was es zu meinen heißt. Aber auch da in der Kultur war es so, dass du Menschen Ehre erwiesen hast und Respekt. Ich weiß, für uns komplett unvorstellbar, bitte mach das nicht, wenn du mich jetzt gleich siehst. Aber du hast jemanden Respekt erwiesen, indem du ihn geküsst hast. Und es war sicherlich nicht so dieser Kuss, wie wir uns heute vorstellen, so auf den Mund, sondern du hast jemanden respektiert, indem du ihn, ich nenne es jetzt mal, einen Schmatzer gegeben hast. Und hier heißt es tatsächlich, dass wir, wenn wir den Sohn küssen sollen, dass wir ihn respektieren sollen und ihm den Platz geben sollen, dem ihm gebührt. Eine andere Sache ist, man kann quasi fragen, hey, wer sitzt auf dem Lebensthron deines Lebens? Bist es du oder ist es Gott? Und deswegen will ich dich ermutigen, dass du anfängst, den Sohn heute Morgen zu küssen. Das heißt, ihm nahe zu kommen, ihm zu respektieren, ihm den Platz zu geben, bevor du vielleicht sogar in die Gefahr kommst, dich zu weit von ihm zu entfernen. Ich komme zum Ende und möchte mit auch etwas Persönlichem schließen. Ich habe gerade das Privileg, in einer Fortbildung zu sein für meinen zweiten Job, den ich nächstes Jahr annehmen werde. Ich darf Menschen begleiten in Situationen, die herausfordernd sind. Ich darf mit Menschen unterwegs sein, die in Ulm in der JVA sein werden. Und aufgrund von dieser Arbeit habe ich jetzt besondere Fortbildungstage, die sehr intensiv sind, aber für mich als Mensch auch total wertvoll gewesen waren. Ich habe jetzt 4 Tage hinter mir, wo ich mit einer christlichen Psychotherapeutin unterwegs war, beziehungsweise sie war eigentlich mit uns unterwegs. Sie hat ganz viele Fragen von mir vor allen Dingen beantwortet. Und in den 4 Tagen habe ich eine Sache gemerkt, die ich natürlich schon irgendwie wusste, aber da nochmal so bewusst war. Und zwar, es gibt Verletzungen und Wunden im Leben, die tiefer sind, als wir uns jemals vorstellen können. Und ich sitze da in dieser Fortbildung und denke mir, das ist verrückt, was Dinge mit Menschen anstellen können. Und damit meine ich jetzt nicht so, ja, es gibt Menschen, die sind einfach schwächer und die sind nicht so resilient und die können das einfach nicht damit nicht so umgehen. Nein, das meine ich nicht. Ich glaube, jeder Mensch von uns ist in der Gefahr, Wunden zu erleiden, egal wie stark man ist, die tiefer gehend sind, als wir es uns selber vorstellen können. Und das Problem an Wunden, ich weiß, ich bin jetzt kein Arzt, ich gehe jetzt nicht zu viel in das Detail, ist nicht nur quasi die Wunde an sich, sondern was die Wunde auslöst. Das bedeutet, wenn eine Wunde anfängt, ja, sich zu entzünden, eine Infektion erleidet, dann ist ja nicht nur die Wunde an sich das Schlimme, sondern was diese Wunde im Körper auslöst. Und so stelle ich mir das auch bildlich vor in unserem Leben, dass wenn da Dinge passieren, dass da vielleicht Wunden entstehen, die dann, wenn man so von mit einfachem Blick darauf schaut, geheilt sind, aber innerlich dann trotzdem Wunden entstanden sind, die wir uns selber vielleicht manchmal gar nicht ausdenken können, die wir selber gar nicht vor Augen haben. Und als ich so auf dieser Fortbildung war, habe ich in meinem Leben etwas einfach was feststellen können. Und zwar aufgrund der Tatsache, dass ich sehr früh erlebt habe, wie meine Eltern sich scheiden lassen haben, habe ich angefangen, eine gewisse Verlustangst zu entwickeln. Ich habe angefangen, mit Ängsten zu kämpfen, die ich davor nicht so dachte, dass ich sie habe. Und bewusst wurde mir das erste Mal, als ich das erste Mal Vater geworden bin. Wisst ihr, ich habe das total, oder für mich war das so überwältigend, meine Tochter in meinem Arm zu haben. Aber mein erster Gedanke war, was ist, wenn mein Kind jetzt stirbt? Das waren so die ersten Gedanken, die ich hatte. Und ich war nicht ein Helikopter-Dad, ich war, ich weiß nicht, wie die, ein Düsenjet-Dad. Also ich habe wirklich, wenn jemand meine Tochter auf den Arm genommen hat, ich saß daneben. Weil ich dachte, wenn du meine Tochter fallen lässt, dann lasse ich dich aus dem Fenster fallen. Meine Tochter hat geschlafen und ich habe alle paar Minuten geschaut, ob sie überhaupt noch atmet, weil ich so befordert war mit der Situation. Und ich dachte mir zunächst, okay, ja Sam, du bist, hat man mir auch so gesagt, ja, du bist jetzt erstmal Vater und das kommt noch und du wirst Vertrauen lernen und alles Mögliche. Und irgendwie habe ich gemerkt gehabt, hey, das Vertrauen kommt nicht, sondern es war für mich wirklich so dieser Aspekt, ey, mein Kind wird sterben. Das war so in meinem Herzen drin. Und dann kam natürlich der Gedanke, hey, aber Gott wird doch dein Kind beschützen. Und wisst ihr, mit welchen Gedanken ich mich also gefunden habe? Ich habe zu mir selber gesagt, ja, an sich glaube ich schon, dass Gott Kinder beschützt. Nur bei meinem wird er es nicht tun. Und das hängt damit zusammen, dass ich eine Wunde in meinem Leben hatte, die so tief drin saß oder ja, die so tief war, dass sie Dinge ausgelöst hat. Und diese Dinge beschäftigen mich heute noch. Und ich bin froh, dass ich einen König in meinem Leben habe, der es schafft, den Stoppknopf zu drücken, der es schafft, die Wunden in meinem Leben zu heilen und dafür zu sorgen, dass auch ja keine Infektion oder sonst irgendwas geschieht. Wenn du mich jetzt fragst, ja, ich habe gewissermaßen immer noch mit diesen Dingen zu kämpfen, aber weil ich diese Wunden oder diese Wunde meinem König hingegeben habe, kann ich heute so viel besser mit der ganzen Situation umgehen, als es noch vor Jahren war. Weihnachten bedeutet für mich, dass da ein König auf die Erde kam, der mein Leben wiederherstellen möchte. Und dieser König ist auch heute Morgen für dich da. Und ich weiß nicht, ob das normalerweise so hier ist, aber ich nehme jetzt einfach mal das Recht raus. Lass uns mal gemeinsam wirklich aufstehen für die, die wollen, für die, die können. Und ganz kurz unsere Augen schließen, weil ich einfach noch ins Gebet gehen möchte mit uns. Und wie gesagt, es ist kein Zeichen von Schwäche, sich diesem König hinzugeben und zu sagen, Herr, ich brauche dich. Und heute Morgen, davon bin ich sehr überzeugt, sind Menschen hier, die es mehr als nötig haben, diesem König endlich die Erlaubnis und die Autorität zu geben, in diese Wunde hineinzukommen, die entstanden ist. Und wie gesagt, lasst uns gerne die Augen schließen aus Respekt zu den anderen. Und wenn du heute Morgen hier bist und durch die Predigt oder auch schon davor wusstest, hey, da ist tatsächlich eine Wunde in meinem Leben drin, die viel tiefer sitzt, als ich es mir je vorstellen könnte, dann ist nicht morgen die perfekte Zeit oder nächste Woche, sondern heute die perfekte Zeit, diesen König der Wiederherstellung, diese Wunde anzuvertrauen, diesem Feind ihm hinzugeben, sodass er ihn heute Morgen zerschmettern kann und dir diese Hilfe anbieten kann, die du brauchst. Und wenn du heute Morgen hier bist und sagst, hey, ich brauche genau dafür Gebet, du musst mir nicht sagen, was es ist, ich will dich nur darum bitten, dass du ganz kurz zeigst, für wen ich beten darf, damit ich weiß, wen ich heute Morgen segnen kann. Halleluja. Und du darfst gerne, wenn du kannst, deine Hand nicht zu mir hinstrecken, sondern zu dem Himmel hinstrecken, um als Zeichen dafür, dass du heute Morgen bereit bist zu empfangen. Streck sie zu deinem Gott hin. Hey Jesus, ich danke dir für das, was du schon immer ja gezeigt hast in deinem Wort, gezeigt hast in das Leben von anderen und auch gezeigt hast in meinem Leben, dass du der König bist, der wiederherstellen möchte. Ein König der Gerechtigkeit. Ein König, der uns sieht. Und Herr, du siehst heute Morgen jeden Einzelnen von uns und du siehst auch die Hände, die sich heute Morgen gemeldet haben, Herr. Du siehst die Wunden, die entstanden sind aufgrund von Situationen, aufgrund von Menschen. Und ich bete, dass du heute Morgen wirklich Klarheit und vor allen Dingen Wiederherstellung schenkst, Herr. Ich bete, dass du mit deiner heilenden Kraft heute Morgen kommst und dass du diese Wunden annimmst, Herr, dass du dich ihre annimmst, dass du aber auch uns wirklich immer wieder sensibel machst dafür, was es heißt, dich als unseren König zu haben. Jesus, ich bete, dass das Gedanken der Angst heute Morgen verschwinden in Jesu Namen. Ich bete, dass Gedanken des Hochmutes heute Morgen verschwinden, des Stolzes, Herr. Und dass wir wieder neu, zum ersten Mal oder auch neu, Herr, oder wieder anfangen, dir den Platz zu geben als König der Wiederherstellung, als König der Heilung. Und Herr, du siehst da, wo die Wunden so tief sitzen, Herr, dass vielleicht Hilfe notwendig ist. Nicht nur Hilfe von dir und deinem Geist, sondern auch Hilfe von anderen Menschen, Herr. Und da bete ich auch da, dass du Gnade schenkst, dass du Weisheit schenkst, dass du Mut schenkst, dass diese Menschen auf andere Menschen zugehen, Herr. Ich bete, dass wir niemals vergessen, dass du auf diese Erde kamst, um wiederherzustellen, um Beziehungen wiederherzustellen und aber um auch uns wiederherzustellen. In Jesu Namen. Amen. Amen. Somit wünsche ich dir Gottes Segen und hoffe und bete für dich, dass du in den nächsten Wochen erlebst, wie dieser König der Wiederherstellung sich auch dir annimmt und deine Wunde, die entstanden ist, bereinigt und dir da hilft. Amen.